Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Junge Forscher in Deutschland hangeln sich meistens von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Die Bundesregierung will das ändern und die Karrierechancen für Wissenschaftler verbessern. An der geplanten Reform gibt es allerdings jede Menge Kritik. Mehr dazu gleich. Außerdem stellen wir Ihnen eine Allgäuer Schule vor, an der Roboter gebaut und 3D-Drucker im Einsatz sind. Und wir sprechen über das Pullacher Gymnasium. Die Schule bekommt einen neuen Namen und distanziert sich damit vom Schriftsteller Ottfried Preußler. Warum der beliebte Kinderbuchautor in Verruf geraten ist, das hören Sie gleich hier. Schön, dass Sie dabei sind beim BR24 Campus Magazin. Ich bin Ann Kleinknecht. Forscher, die nach ihrer Promotion an einer Uni oder Hochschule weiterarbeiten, kommen sich manchmal vor, als wären sie für eine Zeitarbeitsfirma im Einsatz. Einen unbefristeten Vertrag mit fixen Arbeitszeiten und einem festen Gehalt gibt es nur in den seltensten Fällen. Das Ergebnis: Unsicherheit, Frustration, Zukunftsängste und die Frage, ob es überhaupt jemals was wird mit der Forscherkarriere. Um die Betroffenen aus dieser Misere rauszuholen, will die Bundesregierung das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz ändern. Die Reform sieht vor, dass Postdocs, also Wissenschaftler nach der Promotion, aber noch ohne Professorentitel, dass die nur noch 4 Jahre befristet beschäftigt werden dürfen. Weitere 2 Jahre sind nur möglich, wenn es danach auch wirklich eine Festanstellung gibt. Über diesen Kompromiss soll das Kabinett Ende des Monats in Berlin abstimmen. Annette Kolb hat nachgefragt, was die Wissenschaftscommunity dazu sagt.
Suche hochqualifiziertes Personal mit Doktortitel, biete befristete Teilzeitstellen ohne Überstundenvergütung und wenig Aussicht auf Festanstellung. Unter solchen Bedingungen, die in der freien Wirtschaft undenkbar wären, arbeiten rund 2/3 der hauptberuflich tätigen Wissenschaftler in Deutschland, die keine Professur haben. Bei den Promovierenden sind es sogar über 90%. Zu ihnen gehörte auch Sebastian Kubon. Er ist Historiker und hat in mittelalterlicher Geschichte promoviert. Alle seine Stellen vor und nach der Doktorarbeit waren befristet.
Man hat manchmal so 1-Monats-Verträge, wegen derer man in die Univerwaltung geht, um die unterschreiben zu lassen. Mein längster Vertrag war 2 Jahre und 4 Monate lang, den ich an einer Uni unterschrieben habe. Man hat keine Planung im Leben. Wer gerne seine Miete zahlt oder gerne eine Familie ernähren möchte, dem ist unter solchen Umständen natürlich nicht zu empfehlen, die Wissenschaft als Arbeitgeber zu nehmen.
Dass Universitäten und Forschungseinrichtungen unter diesen Bedingungen für viele junge Forscher keine Karriereoption mehr sind, zeigt das Wissenschaftsbarometer 2023. Laut der Erhebung haben über 70% aller befristet Beschäftigten nach der Promotion in den vergangenen 2 Jahren ernsthaft den Ausstieg aus der Wissenschaft erwogen. Und nur noch 16% der Promovierenden haben als Berufsziel die Professur. Aus der Hochschulpolitik kommt immer wieder das Argument, viele Verträge wissenschaftlicher Mitarbeiter seien befristet, weil Fluktuation die Innovationsbereitschaft fördere. Andreas Keller kann das nicht bestätigen. Er ist stellvertretender Vorsitzender und Hochschulexperte der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Für die Forschung und Lehre ergibt sich daraus das Problem, dass man die Kontinuität und damit letztlich auch die Qualität unterminiert. Also wenn zum Beispiel jemand Forschung macht und er muss von einem Jahresvertrag zum nächsten sich durchhangeln, ist diese Person darauf angewiesen, dann immer auch Ergebnisse vorzulegen, um dann weiter gefördert zu werden. Und ist dann gut beraten, vielleicht nicht irgendeinen riskanten Weg einzuschlagen, wo man gar nicht weiß, was rauskommt.
Dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach einer Promotion künftig nur noch 4 statt 6 Jahre befristet beschäftigt werden dürfen, sollte deren prekäre Situation verbessern. So sieht es Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Denn eine weitere Verlängerung um 2 Jahre soll nur noch zulässig sein, wenn es eine verbindliche Zusage für einen Anschlussvertrag gibt. Betroffene wie Sebastian Kubon können darin keine Vorteile erkennen. Schon als Mitinitiator der Kampagne #IchBinHanna hat er vor 2 Jahren seinen Unmut über die Reformvorschläge in den sozialen Medien geteilt.
Das ist natürlich die Katastrophe an sich. Das wird ja nicht passieren. Dann wird schlicht und einfach nach 4 Jahren das Personal ausgetauscht. Für 4 Jahre lohnt es sich wahrscheinlich noch, für die Universitäten Leute anzustellen und sie danach abzuschieben, ohne ihnen eine Perspektive zu bieten. Das heißt also, wir haben so eine Drehtürwissenschaft. Man ist kurz drin und schnell draußen. Und dieser Entwurf erhöht das Tempo noch.
Andreas Keller von der GEW ist enttäuscht, dass der jetzige Entwurf dem des letzten Sommers entspricht und nicht entscheidend nachgebessert wurde. Auch er kann im 4+2-Modell keine Fortschritte für Postdocs erkennen.
Wahrscheinlich wird es keine Verbesserung und auch nicht mehr Dauerstellen bringen, sondern nur mehr Druck. Denn das, was die Postdocs jetzt in 6 Jahren machen, zum Beispiel in der Habilitation, sollen sie in 4 Jahren machen? Das ist eigentlich fast unmöglich, wenn man bedenkt, dass ja auch die Begutachtungsphasen relativ lang sind.
Der Deutsche Hochschulverband ist weniger skeptisch, plädiert aber für eine offenere Regelung. Geschäftsführerin Dr. Yvonne Dorf.
Als Grundlage ist das ein vertretbares Modell, das allerdings, um sich in der Praxis zu bewähren, an verschiedenen Stellen Flexibilität in der Handhabung bedarf. Unserer Ansicht nach ist es wichtig, gerade damit in den verschiedensten Lebensphasen und Karrierestufen, auch in den verschiedenen Fächern, das hängt ja auch stark sozusagen von den einzelnen Fachkulturen ab, wie man da in welcher Geschwindigkeit, unter welchen Bedingungen sich qualifizieren kann, dass es hier deutlich flexiblere Lösungen braucht.
Yvonne Dorf sieht die Länder in der Pflicht, für die nötige Finanzierung zu sorgen und natürlich die Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen selbst.
Wer auch als Hochschule Personalführung und Personalentwicklung ernst nimmt, der wird hochqualifizierten und wirklich sehr stark forschenden, hochkarätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind schon sehr frühzeitig auch andere Wege geben, raus aus der Befristung.
Historiker Sebastian Kubon hat dem Befristungssystem den Rücken gekehrt und ist jetzt Referent für Wissenschaftspolitik einer Abgeordneten im Bayerischen Landtag. Wenige Tage nach seiner Bewerbung hatte er einen Arbeitsvertrag auf dem Schreibtisch liegen mit sehr guten Konditionen und unbefristet.
Selbst einen Roboter oder eine Drohne bauen, mit der Virtual Reality Brille eine Reise zum menschlichen Herzen machen oder eigene 3D-Drucke anfertigen. Das können Schülerinnen und Schüler seit kurzem am Maristenkolleg in Mindelheim. Da gibt es jetzt ein sogenanntes EduLab. Das sind 3 Laborräume, in denen die Gymnasiasten und Realschüler mit moderner Technik spielen und experimentieren dürfen. An dem Kompetenzzentrum sind auch Unternehmen aus der Region beteiligt, die dringend auf der Suche nach Nachwuchs sind. BR24-Reporter Florian Regensburger hat das Labor im Allgäu besucht.
Die muss man da drauf klatschen. Aber wie? Ah, und wir brauchen nochmal 4 solche.
Niklas und Thomas aus der 8. Klasse bauen aus Lego und kleinen Motoren einen Roboter, den sie anschließend programmieren. Das ist das Konzept des Education Labs, kurz EduLab, Technik zum Anfassen und Selbermachen.
Mir macht es relativ Spaß, weil wenn jetzt haben wir halt keinen Unterricht und dann können wir mal was anderes ausprobieren. Das habe ich noch nie zum Beispiel gemacht, so einen Roboter programmiert und Lego bauen ist auch ziemlich cool.
Besser als Schule.
Nein, nicht Minus.
Im zweiten Labor gestaltet die Klasse 3-dimensionale Objekte, um sie dann im 3D-Drucker auszudrucken. Heute ganz praxisnah ein Schlüsselanhänger mit Einkaufswagenchip. Spielerisch für moderne Technik begeistern, statt Theorie aus Büchern zu pauken. Für Studiendirektorin Karin Dobrindt vom Gymnasium am Maristenkolleg geht der Plan auf.
Kein einziges Mal wurde tatsächlich die Frage gestellt, wozu, was soll ich damit anfangen? Das freut mich und ich finde es total cool, dass wir das machen können.
Natürlich ist es eine Freude, wenn man sieht, dass Schüler einfach da Spaß haben und das Ganze positiv mit der Schule, mit ihrem Unterricht verknüpfen und auch da für den Unterricht ja einiges rausgezogen werden kann.
Sagt Realschuldirektorin Nicole Hofmann.
Und so strömen die Blutkörperchen durchs Herz durch.
Im Labor für virtuelle Realität versucht man, den Bezug zu klassischen Schulfächern wie zum Beispiel Biologie herzustellen. Mittels Virtual Reality Brille erkunden die Schülerinnen das Innere des menschlichen Herzens.
Man kann sich da viele verschiedene Unterrichtsfächer einfach anschauen. Mathematik, Biologie oder Chemie.
Also bei vielen Jobs gibt es auf jeden Fall, dass das dazugehört oder so. Und was auch auf jeden Fall ein Vorteil ist, wenn man sich da mehr auskennt und dann auch schon Erfahrungen damit gesammelt hat.
Das EduLab soll das oft beklagte mangelnde Interesse an den sogenannten MINT-Fächern mit naturwissenschaftlichem und technischem Bezug wecken. Hier kommen auch Unternehmen auf der Suche nach Fachkräften ins Spiel, wie der Roboterbauer KUKA aus Augsburg, der dem EduLab 2 Lehrroboter zur Verfügung gestellt hat. Frank Zimmermann ist bei KUKA für Bildungskooperationen zuständig.
Wir sind immer noch in der Situation, dass wir das Thema Technik mehr pushen müssen und näher bringen möchten und einfach Begeisterung wecken. Wir haben hier einen aus Lego gebauten Roboter, der sich aber bedienen und programmieren lässt wie ein richtiger Industrieroboter.
Den Schülerinnen und Schülern des Mindelheimer Maristenkollegs macht es schon sichtlich Spaß.
Bist du mal? Komm mal her.
Bald sollen das EduLab auch Gruppen anderer Schulen des Schulwerks der Diözese Augsburg und darüber hinaus nutzen können.
Jedes Jahr werfen 50.000 Jugendliche einfach hin, gehen ohne Abschluss von der Schule. Oft sind es Jungen mit Migrationshintergrund, die den Unterricht schwänzen und der Schule irgendwann komplett den Rücken kehren. Für jeden Einzelnen bedeutet das, es wird schwer, eine reguläre Arbeit zu finden. Das Armutsrisiko steigt und damit auch das Risiko für Krankheit und Einsamkeit. Um das zu verhindern, braucht es gute Sozialarbeit an den Schulen, engagierte Lehrkräfte und Jobberatung. Das hat meine Kollegin Claudia Steiner bei ihrer Recherche zu dem Thema herausgefunden.
Also hier entsteht jetzt eine Bewerbung eben an.
Jens, der in Wirklichkeit anders heißt, hat einen USB-Stick mit einem Entwurf für seine Bewerbung mitgebracht. Der 15-Jährige macht gerne Kampfsport, verbringt viel Zeit mit seinen Freunden. Gute Noten stehen bei dem Teenager, wie bei vielen Jugendlichen in der Pubertät, nicht an oberster Stelle. Im vergangenen Schuljahr ging Jens noch auf eine andere Münchner Mittelschule. Seinen qualifizierten Mittelschulabschluss schaffte er nicht. Auch weil er eine schwierige Zeit durchmachte. Sein Vater starb. Nun wiederholt Jens die Klasse.
Die Klasse war irgendwie chaotisch, aber das Problem war einfach auch zum Teil meine Faulheit.
2021 haben in Deutschland rund 47.500 Jugendliche ihre 12-jährige Pflichtschulzeit beendet, ohne zumindest den Mittelschulabschluss zu erwerben. Nach einer Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung sind Jungen mit 60% häufiger betroffen als Mädchen. Junge Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit mit gut 13% fast dreimal so oft wie deutsche Schüler. Wer keinen Abschluss hat, hat ein höheres Risiko, in gering bezahlten Jobs zu landen. Und da hatten wir ja vorgestern Veronika Musculino vom JADE-Projekt sitzt mit Jens vor ihrem Laptop. Das Beratungszimmer der Sozialarbeiterin befindet sich in der Mittelschule am Gotzinger Platz in München. JADE ist ein Kooperationsprojekt mehrerer Träger. Das Ziel: Jugendliche an die Hand nehmen.
Können wir schreiben sowas wie: Ich denke, dass der Beruf Kfz-Mechaniker gut zu mir passen würde, weil ich handwerklich geschickt bin. Würdest du das so? Mhm. Okay, das könnte man schreiben.
Nach gut 2 Stunden ist die Bewerbung von Jens fertig. Bevor der Schüler geht, rührt Musculino noch die Werbetrommel für einen kostenlosen Nachhilfeunterricht im angeschlossenen Jugendtreff, Zenetti-Treff des Jugendhilfeträgers. Ein paar Tage später besuche ich das Nachhilfeangebot im Schlachthofviertel.
Hallo.
Jens ist nicht gekommen. Dafür sitzen ein Junge und ein Mädchen mit Nachhilfelehrerin Kati an einem Tisch. Der 13 Jahre alte Burak übt Englisch. Die 16 Jahre alte Meriam schreibt eine Erörterung. Die aus dem Irak stammende Schülerin lernt seit einem Jahr im Jugendtreff und hat sich in der Zeit um 3 Noten verbessert. Nachhilfelehrerin Kati.
Also es ist sehr früh Eigenantrieb. Und natürlich dann auch, wie hoch ist Ausbildung im Elternhaus irgendwie aufgesetzt. Viele haben halt auch andere Probleme.
Angesichts des Fachkräftemangels sind manche Firmen bereit, auch Jugendliche auszubilden, die keinen oder keinen guten Abschluss haben. So zum Beispiel auch Daimler Truck in Garching bei München. Aber nur, wenn die Jugendlichen zuverlässig sind. Doch das sei zunehmend ein Problem, sagt Teamleiter Stefan Kratzel.
Man sagt eher mal schneller ab, man ist eher krank, tut schneller was weh. Das ist heutzutage schon deutlich mehr.
In der Werkshalle wird gehämmert. Der 20-jährige Robin war nie ein starker Schüler. Er kämpft auch in der Berufsschule, ist aber ein guter Schrauber.
Tut mir in der Theorie nicht so leicht, aber dafür würde ich sagen, dass ich praktisch ganz versiert bin.
Ja, das ist super, ja, und werden wir auch übernehmen.
Es gibt Unterstützung für Jugendliche, die zusätzliche Hilfe brauchen, aber oft reicht das nicht. Bildungsforscher kritisieren seit langem, dass die Chancen von Kindern stark von Faktoren wie Herkunft, Bildung und Einkommen der Eltern abhängig sind.
Schlechte Noten, kein Abschluss, kein Plan. Claudia Steiner über junge Schulabbrecher und wie man sie unterstützen kann. Die schulpolitische Agenda der AfD, die lebt von populistischen Schlagworten. Gender-Gaga, Frühsexualisierung, Schluss mit den linken Bildungsexperimenten. So klingt es in den sozialen Netzwerken oder auf Wahlplakaten. Inwiefern da wirklich eine Agenda dahinter steckt, ist allerdings wenig erforscht. Wie genau die rechtspopulistische Bildungspolitik aussieht, Was sie will und welche Begriffe sie benutzt, das wollen sich Erziehungswissenschaftler jetzt genauer ansehen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Augsburg haben vor kurzem präsentiert, wie sie das angehen wollen. Auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft in Halle. Niklas Ottersbach war dabei.
Ein AfD-Plakat aus dem Jahr 2018. Dunkle Schatten sind zu sehen, eine Hand, die zum Schlag ausholt. Die Überschrift: Kriegsschauplatz Schule. Und darunter steht: Wer schützt unsere Kinder und Lehrer vor der importierten Verrohung? Für Bildungsforscher Moritz Gawert ein Beispiel dafür, wie die AfD das Thema Schule nutzt, um auf ihr eigentliches Thema Migration hinzuleiten.
Das ist ein klassisches populistisches Narrativ. Hier geht es um so eine Konstruktion von wir und die. Es spricht natürlich Personen an, im Zweifelsfall Betroffene. Ich denke spontan an Eltern oder Verwandte, die natürlich emotional affektiv adressiert werden. Das heißt, es könnte eine Art von Strategie sein, zu sagen, wir wollen euch ansprechen, dass ihr in Sorge geratet, vielleicht Ängste geschürt werden, um dann eine Position zu platzieren, die eigentlich vielleicht gar nichts mehr mit dem Thema Schule zu tun hat, wie das in diesem Fall auch zumindest erstmal als Hypothese formuliert werden könnte.
Ein Beispiel aus Sachsen-Anhalt, ebenfalls aus dem Jahr 2018. In Halle-Neustadt, einem sozialen Brennpunkt und Ort der größten migrantischen Community im Bundesland. Dort haben Funktionäre der AfD sich damals vor Schulhöfe gestellt und Flyer verteilt. Darauf zu lesen: suggestive Fragen, wie oft deutsche Schüler schon mal Gewalt von Migranten erfahren haben. Schule als Vehikel für Migrationspolitik. So lautet die erste Forschungshypothese von Moritz Gawert. Er ist Teil eines dreiköpfigen Teams von Erziehungswissenschaftlern der Uni Augsburg, die sich mit der Schulpolitik der AfD beschäftigen. Ein Projekt, das mit Geldern der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird. Die Quellen für die Augsburger Erziehungswissenschaftler: AfD-Wahlprogramme, Parlamentsdebatten, Social-Media-Posts.
In unserem Projekt sehen wir unsere Aufgabe vor allem erstmal darin, Dinge sichtbar zu machen. Denn die sind bis dato nicht sichtbar, die sind vor allem nicht systematisch sichtbar. Social Media ist da zum Beispiel so eine große Leerstelle.
Vor allem auf TikTok ist die AfD anderen Parteien meilenweit voraus. Der reichweitenstärkste Politiker in Deutschland ist der AfD-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt mit über 370.000 Followern auf TikTok. Das Forschungsprojekt von der Uni Augsburg hat im Februar begonnen, steht also noch ganz am Anfang und ist auf 3 Jahre ausgelegt. Neben der Analyse der Schulpolitik der AfD geht es auch um Allianzen zwischen Rechtspopulisten und Christen. Bildungsforscherin Rita Nicolai hat dazu Zeitschriftenbeiträge von Idea Spektrum untersucht, einem Sprachrohr für evangelikale Christen in Deutschland. Und dort ließen sich auch Parallelen zu AfD-Vorstellungen zu pädagogischen Fragen beobachten, etwa beim Thema Frühsexualisierung, was ja eigentlich meint, bei Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein für ihren eigenen Körper zu schaffen. Der für die AfD aber ein Kampfbegriff sei, wie es auch ultrakonservative Christen sehen, so Bildungsforscherin Nicolai.
Religiosität und Rechtspopulismus schließen sich eigentlich aus. Aber, und das ist der wichtige Punkt, es kommt zu Wahlverwandtschaften, Allianzen zwischen Rechtspopulisten und rechten Christen, nämlich immer dann, wenn Christentum verknüpft wird mit religiös-fundamentalistischen Einstellungsmustern, die den anderen ablehnen. Und das ist der kritische Punkt.
Solche politischen Analysen seien wichtig. Das Forschungsfeld Populismus-Rechtsextremismus könne man nicht mehr nur den Politikwissenschaftlern überlassen. Zu dieser Erkenntnis kommt die Bildungsforscherin Eva Mattes, die seit 24 Jahren den Lehrstuhl für Pädagogik an der Uni Augsburg innehat. Die Erziehungswissenschaft muss sich wieder mehr einmischen.
In den End-60er, 70er Jahren war die Erziehungswissenschaft mal eine sehr politische Disziplin, die sich sehr, sehr stark auf die Seite der Gesellschaftskritik, der Demokratisierung gestellt hat. Es hat sich dann sehr verändert und es hat sich noch mal verschärft im negativen Sinne seit den 2000er Jahren, wo sehr stark so quantitative empirische Forschung Fragen nach dem Nutzen, nach der Effektivität von Lernen mit Ausblendung von Kontexten überhand genommen hat. Umso wichtiger ist es, die politische Dimension wieder viel stärker zurückzuholen in die Erziehungswissenschaft.
Erziehungswissenschaftler untersuchen die schulpolitischen Strategien rechtspopulistischer Parteien. Das war ein Beitrag von Niklas Otterbach. Und um rechtes Gedankengut geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Das Pullacher Gymnasium will sich nicht mehr Ottfried-Preußler-Gymnasium nennen. So hat es der Gemeinderat beschlossen. Das liegt nicht an Preußlers kleinem Wassermann oder am allseits beliebten Räuber Hotzenplotz, sondern an einem anderen, weniger bekannten Text, den Preußler als junger Schriftsteller geschrieben hat. Erntelager Geier gilt als Nazi-Roman. Und weil Preußler sich zu Lebzeiten nie öffentlich von seiner frühen Begeisterung für das NS-Regime distanziert hat, Jetzt eben die Entscheidung. Die Schule soll wieder Staatliches Gymnasium Pullach heißen. In der Gemeinde hat man schon länger Bedenken, ob der Schriftsteller sich als Namenspatron eignet. Knut Korzen kommentiert.
Eines der berühmten Fotos von Ottfried Preußler zeigt den Kinderbuchautor, wie er freundlich lächelnd zum Abschied die Mütze lüpft. Ganz so, wie das seine Romanfigur Krabbert macht. Einen sogenannten Abschied in Würde vom Namenspatron möchte nun auch das staatliche Gymnasium Pullach nehmen. Und so würdelos, wie zuletzt über den Namensgeber Preußler gerächtet und geurteilt wurde, kann man die Entscheidung nur begrüßen. Eine Schule, die den einstigen Lehrer Ottfried Preußler posthum schulmeistert, indem sie gouvernantenhaft darauf hinweist, dass dieser den Schulbetrieb mal als öde bezeichnet und sich damit, Zitat, abfällig über den Wert des Schuldienstes an sich geäußert habe, eine solche Schule betreibt sinnbildlich gesprochen Frontalunterricht. Oder sollen wir lieber gleich sagen, schwarze Pädagogik. Schwarze Magie jedenfalls taucht in Preußlers Oeuvre auf, was die Leitung des Pullacher Gymnasiums allen Ernstes zur Feststellung verleitete: problematisch für die Lernenden erscheinen die in einigen Werken dargestellten fragwürdigen Konfliktlösungsstrategien durch Gewalt und oder Hexerei. Da wundert sich nicht nur die kleine Hexe. Dieser Logik zufolge allerdings dürften Gymnasien weder nach Goethe noch nach Schiller benannt werden. Zu viel Gewalt und Hexerei im Spiel. What's next? Eine Triggerwarnung vor dem Räuber-Hotzenplotz, dass die Lektüre retraumatisierend wirken könnte? Oder ein wohlmeinender Hinweis in Das kleine Gespenst, dass es Gespenster in Wahrheit gar nicht gibt? Nein, es war nie eine Liebesgeschichte zwischen dem Pullacher Gymnasium und Ottfried Preußler und deshalb ist es gut, dass sie jetzt an ein Ende gelangt. Es war übrigens auch gut und richtig, dass man die Schülerinnen und Schüler in Pullach sich intensiv mit dem Leben und Werk Preußlers hat befassen lassen in einer AG. Nur, dass man ihn 2013 noch für einen, Zitat, würdigen Namenspatron hielt, der für pädagogische Ziele und Ideale steht, und heute für das gerade Gegenteil, das befremdet dann doch. Um es klar zu sagen, Ottfried Preußlers im Alter von 17 Jahren verfasster und 1944 veröffentlichter Jugendroman Erntelager Geier ist ein trauriges Zeugnis der Verführbarkeit junger Menschen durch eine totalitäre Ideologie. Ganze 4 Exemplare sollen davon heute noch existieren. Sein Roman Krabbert von 1971 ist eine Parabel darüber, wie man dem Bannkreis des Bösen, einer dunklen Macht, als junger Mensch entkommt. Die Auflagenhöhe dieses Buches liegt bei knapp 4 Millionen Exemplaren, allein in Deutschland. Krabbert ist Schullektüre, Erntelager Geier längst im Orkus der Geschichte verschwunden. Man nennt das historische Gerechtigkeit. Was man an einem Gymnasium übrigens auch mal lehren könnte, dass es mitunter so etwas wie eine Selbstgerechtigkeit der Nachgeborenen gibt.
Und mit diesem Kommentar von Knut Korzen geht das Campus-Magazin für heute zu Ende. Im Studio verabschiedet sich Ann Kleinknecht. Schön, dass Sie dabei waren.
Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.